schönen guten Morgen, Charlie Braun. Du bist heute trotz Corona-Krise ins Studio gekommen. Du hast das Risiko auf dich genommen. Das wollen wir betonen, dass das wirklich sehr toll ist und das wissen wir zu schätzen. Und wir wollen ein bisschen über deine Gewerkschaftsarbeit reden. Hallo Charlie.
Ja, guten Morgen Hubert, Hossein und liebe Hörerinnen und Hörer.
Charlie, du bist als Gewerkschaftsaktivist bekannt. Kannst du mal beschreiben, was du so in den Gewerkschaften machst?
Ich bin seit über 50 Jahren Gewerkschaftsmitglied und zurzeit sind meine Hauptaufgaben mit folgenden Funktionen verbunden. Ich bin DGB-Kreisvorsitzender im Heidekreis in der Lüneburger Heide. Ich bin im Verdi-Bezirksvorstand Hannover-Heide-Weser und noch an etlichen anderen Stellen und vielerlei politischen Bündnis mit und rund um Gewerkschaften zurzeit unterwegs.
Du bist aber auch in anderen Initiativen aktiv, zum Beispiel gegen Krieg und gegen Nazis und andere Rechte.
Ja, aber das ist ein Teil der Gewerkschaftsarbeit, so verstehe ich das.
Also das machst du alles, auch diese Antifa-Arbeit machst du alles im Rahmen der Gewerkschaften?
Ja, manchmal passen die Beschlüsse nicht immer unbedingt. Dann gründet man eine gewerkschaftliche Initiative für Frieden und Konversion, wie wir sie vom Guten Jahr gegründet haben in Niedersachsen. Und die Gewerkschaftsbeschlüsse kommen dann nach und nach auch dazu und dann passt es wieder. So erlebe ich das ganz häufig.
Charlie, was ist deine Meinung zu den Privatisierungen im Gesundheitswesen, die ja jetzt wesentlich dazu beigetragen haben, diese Krise besonders gefährlich zu machen für Risikogruppen?
Naja, das ist, passt eigentlich zu dem, was ich heute Morgen gerade im Soltau auf dem Platz erlebt habe. Dass die Polizisten bei unserer spontanen Aktion uns ohne Mundschutz direkt gegenübergetreten sind, das ist ein Problem, während die Gewerkschaftskolleginnen und Kollegen alle gut vermummt und auf reichlich Abstand waren, um eine kleine Demonstration, insbesondere auch zum Thema Gesundheitswesen, zu machen. Ja, das Gesundheitswesen wird seit über 20 Jahren abgebaut. Das besonders Heftige ist daran, wie die Finanzierung stattfindet. Es gibt die sogenannten DRGs oder Fallpauschalen. Der Blinddarm, für den Blinddarm rausnehmen, gibt es so und so viel Geld. Und wenn der Patient, die Patientin ein paar Tage länger bleiben muss, dann gibt es trotzdem dasselbe Geld. Also möglichst schnell wieder raus aus dem Krankenhaus. Das ist keine kostendeckende Finanzierung des Gesundheitswesens, wie wir das gehabt haben. Und das ist seit vielen Jahren so und das hat viele Kliniken in Schwierigkeiten gebracht und bis hin zu vielerlei Privatisierungen. Es gibt kaum öffentliche Kliniken, die nicht irgendwie im Minus sind und zurzeit haben wir Corona sei Dank, hätte ich jetzt beinahe gesagt, die Situation, dass viele Menschen wahrnehmen, wie desolat es im Gesundheitswesen aussieht. Es muss Profit gemacht werden. Und ich sage einfach, genau das ist das Falsche, denn Gesundheit ist keine Ware und Krankenhäuser sind keine Fabriken, die effizient wirtschaften müssen. Das ist meine Haltung dazu, das ist die Haltung der Gewerkschaften, insbesondere von Verdi dazu.
Und wie siehst du die Chancen an, wie hoch siehst du die Chancen, dass sich da was ändert? Wird das denn im Augenblick intensiv in den Gewerkschaften diskutiert?
Ja, es wird außerordentlich intensiv zurzeit diskutiert, auch wenn es noch nicht allzu viel an die Öffentlichkeit gerät. Es gibt zum Beispiel, habe ich hier mitgebracht, auch einen offenen Brief zur Corona-Pandemie von über 60 Betriebsräten, Personalräten und Mitarbeitervertretungen von Kliniken aus Niedersachsen und Bremen. Und da wird genau das eingefordert. Das geht von sozusagen Schutzkleidungsforderungen bis hin gegen Privatisierung, für bedarfsgesetzlichen, bedarfsgerechten Personalschlüssel und das eben auch kostendeckend finanziert wird. Das sind so die Hauptforderungen hier drin. Das kommt direkt aus den Betrieben. Das sind fast alle Kliniken in Niedersachsen, die es überhaupt hier gibt, wo die Interessenvertretungen der Beschäftigten diesen gemeinsamen Brief unterzeichnet haben. Das zeigt einiges. Es kommt bei uns drauf an und es kommt bei den Medien und bei vielen Patientinnen und Patienten und alle, die es mitkriegen und betroffen sind, darauf an, dieses Thema weiter zu verfolgen, an die große öffentliche Glocke zu hängen und Druck auf die Politik zu machen. Und ich glaube, wenn wir das gezielt machen, dann haben wir zurzeit auch gute Chancen, in der Frage wieder ranzukommen und für ein ordentliches Gesundheitswesen in diesem Lande zu sorgen.
Ordentlich heißt, dass es zum Beispiel rückgängig gemacht werden sollte, dass Zehntausende von Krankenschwestern und Krankenpflegern abgebaut wurden in den letzten 15 bis 20 Jahren, dass ordentliche Gehälter bezahlt werden. Denn ja, dass so viele Leute aus dem Beruf fliehen, liegt ja auch daran, dass er so schlecht bezahlt ist.
Und das liegt nicht nur an der schlechten Bezahlung.
An den schlechten Arbeitsbedingungen.
Das liegt schlicht und einfach an dem wahnsinnigen Stress und dass es psychisch auch nicht auszuhalten ist, wenn man das, was man machen will und kann eigentlich und gelernt hat, den Patienten nicht wiedergeben kann, weil einfach zu wenig Personal, zu viel Patienten. Verdi hat vor ein paar Jahren Untersuchungen gemacht, quer durch die Republik und in allen befragten Kliniken ist rausgekommen, dass die Quote sozusagen, das Verhältnis Patient und Pflegekraft außerordentlich schlecht aussieht und das reiche Deutschland ziemlich am Ende der europäischen Spirale ist da. Das ist ein deutliches Zeichen und da sind dann eben auch so viele weggegangen, dass noch nicht mal, was der Spielraum hergibt, nicht mal diese Fachkräfte mehr da sind auf dem Arbeitsmarkt. So, und hier muss das Entscheidende ist, die Kliniken müssen kostendeckend arbeiten können, dann kann auch an der Personalfrage wieder was verbessert werden. Das ist eine grundsätzliche Voraussetzung. Mhm.
Und du siehst ja wirklich Chancen, dass sich da was tut jetzt.
Ja, ich sehe da Chancen. Wenn ganz viele mitmachen und ich selber gehöre zu denen, die, wenn die Gewerkschaftsspitze meines Erachtens zu langsam oder auf zu viel internen Wegen das Thema diskutiert, gehöre ich persönlich zu denen gerade in den letzten Tagen, die sagen, komm raus damit, das muss an die große Glocke und schön, dass du mich darauf ansprichst, ist ein kleiner Schritt weiterzukommen.
Und das war auch der Sinn der Aktion, die ihr heute Morgen gemacht habt.
Ja, wir haben heute Morgen in Soltau eine Doppelaktion sozusagen gemacht. Es hat in Soltau ein Volkshaus gegeben, genossenschaftlich organisiert von Gruppierungen der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung. Und am 2. Mai 1933 wissen wir ja, dass in Deutschland viele Gewerkschaftshäuser von den Nazis gestürmt worden sind, dass die Arbeitenden nicht wieder zurückgekriegt haben. Und das ist mit diesem Volkshaus in Soltau auch passiert. Es gibt eine Erinnerungstafel an die Stelle, wo dieses Haus mal gestanden hat. Da haben wir ein Gesteck, nie wieder Faschismus, niedergelegt. Wir waren 18 Menschen mit Gewerkschaftsfahnen. Das war Teil 1. Und um die Hausecke rum ist der Platz, auf den wir viele Jahre lang den 1. Mai öffentlich begangen haben. Und da haben wir uns nochmal aufgestellt mit vielen Plakaten und Forderungen zum Gesundheitswesen. Also mehr Geld für Kliniken oder mehr Geld fürs Gesundheitswesen und Rüstung runter und sowas alles. Und ja, leider gab es das unangenehme Ereignis, dass dann Polizisten dazu kamen, auch noch ausgerechnet ohne Mundschutz und bei ihrem dann freundlicherweise nach Erklärung abgehauen sind, dann mit ihrem Vorgesetzten und weiteren wiederkamen und dann gesagt haben, dies sei eine Versammlung. Versammlungen seien zurzeit verboten. Wer denn hier der Anführer sei und sowas alles. Und jetzt warten wir drauf sozusagen, ob es da jetzt ein juristisches Verfahren gibt. Ich sehe dem mit Freude entgegen. Das schafft für diese Aktion insgesamt und auch für das Thema Gesundheitswesen und erst einmal überhaupt noch ein bisschen mehr Öffentlichkeit. Da freue ich mich eigentlich schon drauf.
Also deiner Einschätzung nach war also dieser Polizeieinsatz ungerechtfertigt und hatte mit Gesundheitsschutz nichts zu tun.
Nee, überhaupt nichts. Die Polizisten waren nicht geschützt. Der eine kam ständig näher auf mich zu. Wir hatten alle Mundschutz. Wir waren alle 2 Meter auseinander. Ganz sicher, das hatten wir auch so vorher so verabredet. Und dass Politik verboten sei, am 1. Mai auf die Straße zu tragen, weißt du, das erinnert mich an ganz schlimme Zeiten.
Ja, das ist auch ein Einschnitt innerhalb der Gewerkschaftsbewegung. Und dass es Verbote am 1. Mai gegeben hat, das ist schon lange her.
Ja, das letzte Mal 1981 in Soltau eine gewerkschaftliche Maiveranstaltung verboten. Das ist zum Beispiel noch nicht so lange her. Das haben wir aber prozessual dann wieder gerade rücken können damals.
Ja, mal gucken, wie das dann jetzt ist und was im nächsten Jahr, am 1. Mai stattfinden wird. Denn der Coronavirus ist ja dafür bekannt, dass er sehr schnell neue Variationen ausbilden kann. Das ist das Überlebensprinzip von Viren. Und es könnte die nächste Pandemie schon im nächsten Jahr stattfinden. Schauen wir mal, was am 1. Mai dann los ist.
Jeder Tag ist 1. Mai.
Jeder Tag. Gut, das, so kann man das auch sehen. Aber jeder Tag ist im Augenblick auch Demonstrationsverbot offiziell. Gut, ich habe gerade einen Text vorgelesen über die Geschichte des 1. Mai und in diesem Text wurde auf die Tradition des 1. Mai auch verwiesen aus den USA, Ende des 19. Jahrhunderts und auch Anfang des 20. Jahrhunderts noch, dass eine enge Verbindung war zwischen den sozialen Forderungen, vor allen Dingen nach 8-Stunden-Tag, der ja heute auch in vielen Bereichen nicht mal mehr selbstverständlich ist, und antimilitaristische Arbeit. Die haben damals gefordert, Auflösung des stehenden Heeres. Und du bist auch in der antimilitaristischen Bewegung aktiv und hast vor kurzem gegen ein größeres Manöver der NATO mit demonstriert. Könntest du darüber ein bisschen erzählen?
Naja, ich komme aus der am stärksten militarisierten Region ganz Deutschlands. Das sind zwei Landkreise in der Lüneburger Heide. Europas größter Truppenübungsplatz bei Bergen, Stichwort Bergen-Belsen zum Beispiel. Und dem größten Heeresstandort in Munster, Munsterlager und viele, viele, viele andere militärische Einrichtungen. Da gab es auch immer Zivilarbeitsplätze. Viele davon gibt es inzwischen nicht mehr. Wir haben gewerkschaftlich schon vor 5 Jahren auf Gewerkschaftstagen von Verdi und DGB Forderungen gestellt zu Konversion und dazu jetzt inzwischen auch eine Bürgerinitiative, die davon Biosphärengebiet machen will. Und Biosphärengebiet heißt, dass es da viele neue ökologische, gesunde Arbeitsplätze gibt. Das ist nicht nur für die Betroffenen von Kriegen in Afrien und Syrien besser, sondern auch vor Ort. Die Städte Bad Fallingbostel und Bergen haben großen Einwohner- und Wirtschaftskraftverlust gehabt. Also sozusagen einfach auf der Seite mal. Und Krieg zu produzieren und für Krieg zu arbeiten, ist eigentlich sowieso nicht das Tolle. Bertolt Brecht hat mal ein Lied geschrieben, da kommt folgender Text drin vor. Der Prolet wird in den Krieg verladen, dass er tapfer und selbstlos ficht. Dass er tapfer und selbstlos ficht, für ihn selber ist es nicht. Na, ich glaube, ich habe eine halbe Zeile vergessen. Und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende. Dieses Riesenmanöver, Defender 2020, ist das erste dieser Art gewesen, das jetzt eingefroren, so heißt das in der neuen militärischen Sprechweise, ist und aber jedes Jahr wiederkommen soll. Das eine Jahr im Pazifik und das andere Mal hier auf Europa und jedes Mal geht es darum, möglichst nah an die Grenzen von Russland und auch China zu kommen und zu gucken, dass hier mitten in Europa liegt halt Deutschland, dass zivile Infrastruktur genutzt werden kann, dass es vielerlei Unterstützung gibt bis zur letzten Kaffeetasse und zum Militärkonzert und Deutschland damit auch Geld in diese Geschichte reingibt. Und nichts anderes ist als eine Provokation gegenüber Russland, wenn man dann auch noch vor deren Grenze dann auch noch in Polen und anderswo große Schießereien anzettelt. Also das ist völlig ungesund, das ist Verschwendung obendrein, das ist lebensgefährlich für ungeheuer viele Menschen und da ist sozusagen die alte Friedensbewegung, sieht man auch am Durchschnittsalter von 1983, Atomraketenstationierung, ist an vielen Teilen Deutschlands wieder aufgewacht und das ist uns auch vor Ort passiert, dass wir sehr viele Menschen haben, dazu mobilisieren können. Ich will nur noch mal eins sagen, das Entscheidende ist ja auch, dass die Parole jetzt die Rüstungshaushalte zu erhöhen bis zu 2% des Bruttoinlandsprodukts und die Militär- und Kriegsministerin Annegret Kramp-Knarrenbauer, ich habe das bewusst so ausgesprochen, jetzt auch noch allerlei teure Flieger einkaufen will, angesichts, wo das Geld Corona-krisenmäßig im Gesundheitswesen und woanders dringend gebraucht wird, ist also schon eine ziemliche Provokation, auch gegen die eigene Bevölkerung. Ich habe hier mal so eine Zahl mitgebracht. Sie wollen ja Unmengen an verschiedensten Fliegern kaufen und unter den 45 US-Bombern von Boeing, die gekauft werden sollen, Kampfflugzeugen, sollen 30 dazu in der Lage sein, nukleare, also US-Atombomben dann auch zu tragen. Tralala, werden wir jetzt auch wieder Atommacht. Wenn man das Geld, das dafür ausgegeben wird, und das sind mehr als 7 Milliarden Euro für 30 Maschinen von wesentlich mehr, die sie sonst noch anschaffen, dafür können ein Jahr lang 100.000 Intensivbetten gekauft werden und betrieben werden. Davon können 30.000 Beatmungsgeräte gekauft werden, sowie die Gehälter von 60.000 Pflegekräfte und 25.000 Ärztinnen und Ärzte. Das kann alles davon finanziert werden. Da frage ich mich doch, wozu brauchen wir eigentlich diese teure Maschinen, Frau Kramp-Knarrenbauer und liebe Regierungskoalition in Berlin?
Sie bereiten sich auf neue Kriege vor, offensichtlich und anscheinend. Und es ist ein Konkurrenzkampf, ein internationaler Konkurrenzkampf, vor allen Dingen zwischen China, den USA und natürlich den NATO-Staaten.
Die Aufteilung der Welt ist seit 30 Jahren im Gange, seit Ende des Kalten Krieges, seit Auflösung von DDR und Sowjetunion. Und da will man seinen Teil abhaben. Wir haben seit 1991 die sogenannten verteidigungspolitischen Richtlinien der Bundeswehr, die genau sagen, wo es drauf ankommt und was die Ziele sind, nämlich internationale Einsätze, um Wirtschaftsinteressen, strategische Interessen zu sichern. Und da sind sie bei und dieses Riesenmanöver dient dazu, diese teure Anschaffung von Militärgerät dient einzigartig dazu. Ich finde, das ist ein Verrat an der eigenen Bevölkerung.
Warum?
Naja, ganz einfach. Das Geld wird in Infrastruktur und Soziales gebraucht und Krieg anzetteln und das Deutschland, das schon zwei Weltkriege angezettelt hat, das geht alles überhaupt nicht.
Jetzt bist du als Gewerkschafter gegen den Krieg unterwegs und bist aktiv gegen den Krieg und gegen Aufrüstung und gegen NATO-Manöver. Die Gewerkschaften unterstützen dich da aber nicht durchgängig dabei, vermute ich. Denn es gibt ja auch Gewerkschaften, Betriebsräte in der Rüstungsindustrie, die sagen, das sind unsere Arbeitsplätze, die bedroht sind. Da bist du ja eher ein potenzieller Gegner, denn du bedrohst ja deren Arbeitsplätze.
Tja, wir lassen uns natürlich auch Sachen wie Konversion einfallen. Das haben wir uns ganz konkret einfallen lassen zu Europas größten Truppenübungsplatz zwischen Bergen und Bad Fallingbostel. Und das ist in Gewerkschaftsspitzengremien, wer die Bundeskongress und DGB-Konferenz Niedersachsen-Bremen-Anhalt bereits vor 5 Jahren beschlossen worden. Damit gehen wir auch immer hausieren. Das sind Gewerkschaftsbeschlüsse, da gehen wir los. Und Konversion heißt ja auch, dass es neue Arbeitsplätze gibt. Und die Fähigkeiten, die jemand hat, die können wir auch gebrauchen. Also wenn ich mir den unendlich vielen Militärschrott in der Erde auf Europas größten Truppenübungsplatz angucke, dann haben die Kolleginnen und Kollegen, die da jetzt arbeiten auf dem sogenannten Schießplatz und viele handwerkliche Tätigkeiten machen, die haben unendlich lange über ihre Rente hinaus theoretisch, hätten die zu tun, um den ganzen Müll da wieder aus der Erde rauszuholen. Und dafür sollen sie auch gut bezahlt werden. Und eine gesunde Wirtschaftsstruktur zu machen und gesund auch in Form von Lebensmittelanbau, das ist doch eigentlich eine gute Zielrichtung. Und natürlich muss dafür Geld kommen vom Staat, der so eine Wirtschaftsstruktur neu aufbauen muss. Und am besten natürlich aus dem Militäretat, wo es zurzeit verschwendet wird und verschossen wird, verpulvert wird sozusagen.
Mhm. Verdi und die IG Metall, die setzen sich ja in vielen Bereichen für den Erhalt der Arbeitsplätze, sowohl in der Rüstungsindustrie an, das ist dann IG Metall oder IG Metall Betriebsräte und Verdi halt in Bundeswehrstandorten, wie zum Beispiel Fliegerhorst Wunsdorf oder Standorte hier in Hannover, denn da würden ja dann auf jeden Fall Arbeitsplätze verloren gehen.
Ja, aber die kann man doch, da kann man doch was anderes machen. Also wir zeigen das am Beispiel unserer Planung und die sind handfest am Truppenübungsplatz Bergen. Warum soll das nicht auch in Wunsdorf oder andernorts gehen? Und was die direkte Rüstungsproduktion wie Rheinmetall angeht, wenn das hier, dazu zuständig ist da übrigens die Chemiegewerkschaft beim Thema Rheinmetall, kommt noch aus der alten Pulverproduktion aus diesem Bereich her. Auch da kann man was anderes produzieren. Sie sagen ja selber, dass sie einen Großteil ihrer Produktion längst zivile Produktion ist für zivile Zwecke. Ja, ich sag mal, wer kompliziertes, teures, technisches Gerät bauen kann, und da steckt so viel Technik drin im Moment, der kann auch fürs Gesundheitswesen oder für andere Teile der Gesellschaft, Nahverkehr oder so, intelligente Geräte bauen. Die Ingenieure können das auch und die Facharbeiter und Facharbeiterinnen können das auch. Man muss das wollen. Das ist in Gewerkschaften, löst sich das gerade. Also bei Verdi stelle ich fest, dass es ein zunehmendes Interesse gibt, diese Konversionsfrage zu behandeln. Für die IG Metall kann ich das nicht so breit sagen und bei der Chemiegewerkschaft ist das natürlich überhaupt nicht der Fall.
Ich will jetzt noch ein drittes Thema ansprechen und zwar ist das deine Arbeit in der antifaschistischen Bewegung. Wie organisierst du das zusammen mit deiner gewerkschaftlichen Arbeit?
Naja, das gibt verschiedene Anlässe, sich Rassismus und Faschismus und Nazis und all das, Rechtspopulismus aufs Korn zu nehmen. Das eine ist, ich habe es vorhin gerade gesagt, ich komme aus Soltau, wir haben dem Nazi-Überfall auf das Arbeiterinnen- und Arbeiterhaus heute gedacht. Also die historische Seite, die ersten, die von den Nazis eingesperrt wurden, ihre Organisation aufgelöst worden und etliche umgebracht worden sind, waren die Gewerkschaften. So, das ist das traditionelle Argument. So, und die zweite Geschichte ist, wir haben viele soziale Widersprüche. Armut, Reichtum entwickelt sich tierisch auseinander. Die Reichen werden auch in diesem Lande nicht mehr ordentlich besteuert. Die Nazis ist es sozusagen, das war schon früher so und ist heute wieder das gängige Argument, mit Rassismus wollen sie das soziale Problem lösen. Also es sind nicht die Reichen und Superreichen, die Profiteure, die Milliardäre und die großen Fabrikanten und Banker, sondern es sind dann die Juden, es sind die Dunkelhäutigen, es sind die Asiaten, es sind alle, die nicht reine Germanen sind. Das ist diese Ablenkungstheorie der Nazitruppe. Und so wird der Widerspruch zwischen Arm und Reich nicht bekämpft und nicht aufgelöst. Und das ist sozusagen, habe ich jetzt das historische wie das aktuelle und historische Argument, um gegen dieses braune Pack was zu unternehmen.
Und inwieweit wirst du da von den Gewerkschaften unterstützt bei dieser Arbeit?
Viel.
Das heißt?
Es gibt vielerlei Veranstaltungen, es ist selbst, die finanziert werden auch. Es gibt vielerlei Aktionen, dass wo Gewerkschaft Träger ist, Veranstaltungen, Straßenaktionen und. Wir sind ganz häufig als Deutscher Gewerkschaftsbund, ich bin ja selber lokaler Kreisvorsitzender, Veranstalter, Macher von politischen Bündnissen gegen die braune Jauche. Das ist so gut wie selbstverständlich. Und zwar ziemlich quer durch die Republik.
Da bestehen keine Vorbehalte, zum Beispiel zwischen Gewerkschaften und Antifa-Bewegung.
Die gibt es an der einen oder anderen Stelle, aber da, wo ich tätig bin, gibt es das selbstverständlich nicht.
Okay, dann wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit in der Lüneburger Heide.
Und darüber hinaus.